Ja, da stehe ich also mal wieder hier oben. Freitag hatten wir Hauskreis, wird gefragt, na, hast du deine Predigt fertig? Ich habe gesagt, ja. Heute Morgen, Viertel vor neun, habe ich dann doch noch was dran geändert. Ist wohl so. Naja, neues Jahr, neues Glück. 2010, morgen beginnt der Alltag, spätestens für die Schüler. Ich habe schon eine Woche hinter mir im Büro, macht Spaß, unheimlich. Weiß nicht, wie es Ihnen geht. Haben Sie Lust? Was erwartet uns 2010? Sind Sie so ein positiver Mensch? Blicken Sie optimistisch in die Zukunft, ganz vertraut sich zurücklehnen, ja, das wird schon irgendwie laufen, es wird sowieso alles viel besser, oder sind Sie so gedankenvoll, sorgenschwer, haben Sie viele Sachen, die Sie im Herz bewegen, sind Sie traurig, haben Sie Probleme, haben Sie vielleicht jemanden verabschieden müssen in der letzten Zeit? Es gibt verschiedene Sachen, es gibt verschiedene Menschen, verschiedene Charaktere, positiv, negativ. Ich habe mal so das Handelsblatt durchgeguckt und immer so drei kleine Bildchen mitgebracht, was uns so 2010 so erwarten kann. Kennen Sie viele von Ihnen vielleicht, wenn Sie so ein bisschen wirtschaftlich interessiert sind? Hyperinflation ist ja das eine, was uns erwartet. Staat schwer verschuldet, jetzt wird es irgendwann teuer. Das kann uns schon Sorgen bereiten. Sie haben mühsam was erspart und das löst sich dann auf, weil alles viel, viel teurer wird, als Sie eigentlich gedacht haben. Und Ihre Rente reicht vorne und hinten nicht oder das Taschengeld, je nachdem. Eine Möglichkeit, wo man sich richtig sorgen kann, die Preise nach oben, das Einkommen hält nicht mit. Aber es gibt auch das andere Szenario, was wir eigentlich gar nicht so sehr kennen. Deflation nennt sich das. Alles wird billiger, klasse. Gucken Sie mal beim Mediamarkt, Saturn, bei Aldi, Lidl, wo auch immer. Alles wird billiger, Preise gehen runter. Klingt gut, super, denkt man. Aber so die Wirtschaftsforscher, die wissen ganz genau, dass das eine sehr gefährliche Entwicklung ist. Dann kommt nämlich die Wirtschaft zum Stillstand, weil nichts mehr investiert wird, nichts mehr gebaut wird, nichts mehr produziert wird, weil jeder sein Geld einfach nur noch zurückhält, weil morgen oder übermorgen kriegt man ja noch mehr dafür. Auch das ein Szenario, was uns wirklich Sorgen machen kann. Stagnation, die dritte Möglichkeit, das ist nun eigentlich so der Stillstand schlechthin. Es bewegt sich gar nichts mehr. Es bleibt alles so auf Linie 0, plus, minus, ändert sich nichts. Die Wirtschaft kommt zum Stillstand. Pläne, Ideen werden nicht mehr entwickelt. Es geht nicht mehr weiter. Sie sehen schon verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Varianten. Angst, Sorgen können Sie vor allen drei Möglichkeiten haben. Angst können wir vor jeder Entwicklung haben, auch wenn sich gar nichts verändert. Sorgen vor dem Morgen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen am 1. Januar hier war. Volker Lotz hatte über die Jahreslosung für das Jahr 2010 gesprochen. Und die nimmt unsere Sorgen, unsere Ängste auf. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Worte von Jesu. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Komme, was da wolle, es ist kein Grund zu verzagen, nie ein Grund, sich zu fürchten, Angst zu haben. Glaubt an Gott, sagt er. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Unser Glaube ist gefordert. Gefordert, um alles zu überwinden. Mein Glaube ist gefordert. Ihr Glaube ist gefordert. Hans-Jörg Kümmling hat uns einen Text aus dem Neuen Testament gelesen. Es geht um eine der vielen, vielen Heilungsgeschichten. Jesus heilt hier einen Mondsüchtigen, vom bösen Geist besessenen, ein Kind. Der Geheilte hier, der Vater, er hat das sicherlich als Wunder erlebt. Und wenn wir diese vielen Heilungsgeschichten einmal mal so Revue passieren lassen, dann ist es ganz oft so, dass der Angehörige, der Vater, der Freund, der Betroffene selbst auf heilsame, wundersame Weise geheilt wird und er kann ein Leben neu beginnen. War das ein Wunder, was wir hier gehört haben? Für den Vater sicherlich, denn er hatte alles versucht, sein Kind irgendwie zu bewahren. Und es ging nicht. Geheilt auf wundersame Weise, wie Jesus das gemacht hat. Das war dem Vater sicherlich ziemlich egal. Das Ergebnis, das zählt. Das Kind ist wieder gesund. Es wandelt nicht nachts durchs Zelt, fällt nicht nachts ins Feuer. Am Wohl des eigenen Kindes, da liegt den Eltern sehr, sehr viel. Der Vater, der jahrelang dieses leidende Kind betreut hat, er war verzweifelt und in seiner Not wendet er sich erst an die Jünger. Und als die es nicht vollbringen, diesen Sohn zu heilen, da geht er zu Jesus. Er glaubt, dass Jesus dieses Kind befreien kann. Er ist sich sicher und er wird nicht enttäuscht. Sein Glaube wird bestätigt. Das ist einer der Zusammenhänge zwischen Wunder auf der einen Seite, Heilung, und Glaube auf der anderen Seite. Der Vater erlebt etwas Wundersames und das stärkt seinen eigenen Glauben. Er wird bestätigt darin, an Gott, an Jesus zu glauben. Er hat nicht gezweifelt und er wird nicht enttäuscht. Es ist gut, wenn wir in unserem Leben so etwas erleben. Der eine oder andere mag das erleben. Der mag dieses Heilungs-, dieses Gottesbegegnungserlebnis auch empfangen. Es ist gut, dann nicht nur auf den zu schauen, der mich geheilt hat, sondern auf den zu schauen, der dahinter steht. Auf Gott, der mich befreien will und neue Möglichkeiten mir eröffnet. Dann ist Heilung mehr als einfach gesund werden, ein Problem abzustreifen, sondern es ist etwas, was meinen Glauben, meine Sinne neu ausrichtet auf den, der diese Welt geschaffen hat, auf Jesus Christus, der in dieser Welt gelebt hat und der einen Plan für mein Leben hat. Das soll unseren Glauben stärken. Ja, in dieser Szene, die Hans-Jörg gelesen hat, ist auch von den Jüngern geredet, wird von den Jüngern gesprochen, die vielleicht haben sie es im Kopf, die Jünger konnten diesen Sohn nicht heilen. Und wenige Verse vorher, da lesen wir Folgendes. Jesus rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und die Jünger ziehen los. Und da kommt ein Mann auf sie zu und sagt, mein Sohn ist von einem Geist besessen, heilt ihn. Und sie konnten es nicht. Das war eine Lektion für sie. Und ich habe da, als ich diese Predigt jetzt mal vorbereitet habe, diese beiden Texte gelesen habe, gedacht, was würde ich in so einer Situation empfinden? Und ich kenne das jetzt nicht als Heilungsprozess, sondern auf der Arbeit. Mein Chef sagt mir, das darfst du machen. Und ich versuche das, ich habe die Vollmacht dazu und es gelingt nicht. Mit allem, was ich weiß, was ich kann, kann ich es nicht leisten. Die Jünger sind sicherlich überrascht. Sie wollen heilen und es funktioniert nicht. Warum? Sie wollten Gutes tun aus eigener Kraft. Sie werden sich der eigenen Grenzen bewusst. Klappt nicht. Warum? Warum konnten sie diesen Dämon nicht austreiben? Und Jesus sagt es ihnen, euch fehlt der rechte Glaube. Unglaube hat er es genannt oder Kleinglaube. Das ist ein weiterer Zusammenhang zwischen Wunder und Glaube. Erst unser Glaube macht Wunder möglich. Oder anders, kein Glaube, kein Wunder. Unser Glaube ist wichtig. Ja, das arbeitet nun in den Jüngern. Das erlebt man nicht so und vergisst es dann. Und wenige Tage später, einige Zeit später, Jesus hat mittlerweile etliche Menschen geheilt, da bricht es dann aus den Jüngern heraus. Und folgende Verse kommen dann zu ihnen. Die Jünger gehen zu Jesus und fragen: Herr, wie kann unser Glaube groß und fest werden? Sie haben das irgendwie gecheckt, ne? Großer, starker Glaube, den brauche ich, um zu heilen. Der ist wichtig. Den eigenen kleinen Glauben, Unglauben überwinden und großen Glauben entwickeln. Wie, fragen Sie sich, wie kann ich so glauben, dass es reicht, dass ich das tun kann, schaffen kann, was ich tun soll? Wie kann unser Glaube groß werden? Euer Herz erschrecke nicht, war die Jahreslosung. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wie kann mein Glaube groß werden? Hätte das Ihre Frage sein können? Ist das Ihre Frage vielleicht? Wie groß ist denn mein Glaube? Wie groß ist Ihr Glaube? Keine Angst, es wird keine Geburtstagsparty. So groß? So ein kleiner, süßer, fitzliger Luftballon? Könnten Sie sehen, ne? Vielleicht ist er aber auch etwas größer. Sie haben schon einen großen Glauben. Ich weiß nicht, wo Sie sich einordnen. Vielleicht sind Sie aber auch richtig fest und groß im Glauben. Und haben so einen dabei. Das wäre schon was, ne? Kann man auf 50 Meter sehen, so einen großen Glauben. Im Gegensatz zu dem da. Wie groß ist denn Ihr Glaube? Ich hatte mir vorhin überlegt, ich teile Ihnen am Eingang so 30 Luftballons aus und Sie blasen jetzt mal auf und müssen zeigen, wie groß Ihr Glaube ist. Habe ich dann gelassen. Weil dann vergleicht man sich mit dem links oder rechts. Ist meiner größer oder Ihrer? Nee. Das haben wir nicht gemacht. Ich gebe Ihnen nachher am Ausgang ein paar Luftballons mit, dann können Sie zu Hause mal aufblasen. Mal schauen, wie groß Ihr Glaube so ist. Ist mein Glaube groß genug? Ist er stark genug, um zu bestehen? In wirtschaftlichen Krisen, wie es so schön heißt, wenn mein eigener Arbeitsplatz in Gefahr ist oder ich schon auf Kurzarbeit bin? Ist mein Glaube groß genug, wenn ich in der Schule Probleme habe, mal die ein oder andere 5 kassiere? Ist mein Glaube auch noch groß und stark, wenn ich Stress mit meinen Eltern habe, weil die pubertieren auf einmal, benehmen sich so komisch? Oder auch wenn die Ehepartner untereinander Streit bekommen? Ist mein Glaube stark genug, wenn ich in der Bibel lese oder im Hauskreis mich unterhalte und ich habe auf einmal Zweifel, ich verstehe Dinge nicht? Oder ich schaue auf Arte irgendwelche Sendungen über Religion und lerne etwas, was meinen Glauben von der wissenschaftlichen Seite beleuchtet und in Frage stellt. Ist mein Glaube stark, wenn ich krank werde? Wenn ein Angehöriger krank ist? Wenn ein Angehöriger verstirbt? Hält mich dann mein Glaube? Ist das stark groß genug? Bin ich fest genug im Glauben? Was ist denn mein Glaube eigentlich? Wir haben vorhin das Glaubensbekenntnis gesprochen. Wir sagen ja, ja. Wir sagen ja dazu, dass es Gott gibt, einen Schöpfer dieser Welt. Wir sagen ja dazu, ja, Jesus, sein Sohn, war in dieser Welt. Er ist hier gestorben und er ist auferstanden. Und wir sagen ja zu Gottes Gegenwart heute, hier. Der Heilige Geist ist unter uns. Wie geht's weiter? Die Jünger baten Jesus: Herr, wie kann unser Glaube groß und fest werden? So groß. Darauf antwortete Jesus: Auf einen großen Glauben kommt es gar nicht an. Selbst wenn euer Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, das habe ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht, würden Sie sowieso nicht erkennen. Wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, könnte dir diesen Maulbeerbaum befehlen, reiß dich aus der Erde und verpflanze dich ins Meer, und es würde sofort geschehen. Wenn wir diesen Glauben haben, den Jesus uns gerne zuspricht, von dem Jesus meint, den sollten wir haben, was wäre uns dann alles möglich? Großer Glaube. Großer Glaube. Wie kann mein Glaube groß werden? Ja, wenn ich frisch im Glauben bin, dann wächst mein Glaube meistens. Es geht so langsam los. Ich lerne Dinge. Muss mal ein bisschen die Luft rauslassen, dass man es besser sieht. Wenn das jetzt so mein Glaubensballon ist, dann kommen da neue Dinge hinein. Ich lerne neue Menschen kennen, andere Menschen, die ich vorher nicht kannte. Ich lerne Gemeinschaft. Ich sehe etwas Neues, erfahre etwas Neues. Ich höre andere Musik. Ich verbringe meine Zeit anders, gehe vielleicht freitagsabends in Backbone, wenn ich konfirmiert bin. Ich höre von anderen Menschen, ich höre, dass sie beten, und langsam wächst mein Glaube. Wird richtig groß, prall und fest. Ich setze mir neue Ziele. Der Glaube wird sichtbar. Wird richtig, war zu laut, wird richtig fest. Ne? Da ist Druck drauf. Ne? Ich lese vielleicht in der Bibel. Ich singe selbst und mache Musik und ich spüre, da kommt auch was rüber. Ich freue mich an der Gemeinschaft mit anderen. Ich lese christliche Literatur, Bücher, Zeitschriften, gucke Bibel-TV, bin in Internetforen unterwegs. Was auch immer. Der Reiz des Neuen ist dabei. Mein Glaube wird groß. Die meisten Dinge, die diesen Glauben jetzt aufblähen, wachsen lassen, kommen von außen da rein, durch dieses kleine Loch. Und irgendwann habe ich schon das Gefühl, okay, wenn ich so einen jungen Christen sehe, neu im Glauben, der platzt bald. Ne? Das macht Freude. Hält der auch aus? Hält dieser Glaube den Spannungen des Lebens stand? Also die Omas Stricknadel kommt, wenn ich in Frage gestellt werde, ist der Druck dann vielleicht so stark, dass ein kleiner Nadelstich reicht? Keine Angst, Claudia, der platzt nicht. Hält der Glaube? Es ist gut, wenn er hält, wenn er nicht platzt. Wenn ich diesen Glauben jetzt einige Zeit so ruhen lasse, Sie merken das, Sie kennen das vielleicht, Kindergeburtstag, zwei Tage später hängen noch die Luftballons in der Küche oder im Kinderzimmer, dann weicht der Druck, der wird weicher, anschmiegsamer, kann man sagen. Die Spannung lässt nach, er erschlafft etwas. Der pralle Ballon, der fest und formstabil war, den Sie nirgendwo reindrücken können, der verliert jetzt Kontur, der wird ganz weich, den können Sie überall hindrücken. Das tut keinem mehr weh. Der ist zwar noch da, aber der ist nicht mehr so jugendlich frisch. Vielleicht erscheint er noch als Luftballon, aber Sie sehen, der ist nicht mehr so prall, so kräftig. Und Volker Lotz hat es am 1. gesagt, am 1. Januar, manchmal kommt der Glaube so zum Stillstand und dann muss man, er hat es mit seinem Kamin verglichen, neue Luft hineinpusten. Was tun wir denn da rein, damit der wieder kräftig wird? Und nicht nur heiße Luft. Was kann ich da rein tun, das nicht gleich wieder entweicht? So, dass er so fest wird, dass ich mich auch draufstellen kann. Das werde ich mit dem da nicht tun, dann knallt es wirklich. Ja, was tue ich in meinen Glauben hinein, damit er hält? Damit er fest wird, damit er auch in Lebenskrisen, in Spitzenzeiten Bestand hat. Erlebnisse und Gotteserfahrungen. Wenn ich Gott persönlich erfahre an irgendeiner Stelle, er mir nahe kommt, dann ist das eine Erfahrung, die ich dort hineintun kann. Das ist etwas Stabiles. Und wenn ich von anderen Menschen höre in meinem Umfeld, die so etwas erleben, Gott war in ihrem Leben präsent und hat dies oder das getan, dann stärkt auch das meinen Glauben. Und ich fülle dort Steinchen für Steinchen, Stöckchen für Stöckchen Dinge hinein, die mein Leben ausmachen. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie groß mein Glaube ist. So, das ist alles. Aber der ist fest, kann ich nicht zusammendrücken. Da sind Dinge drin, die mein Leben ausmachen. Das sind Steine, über die ich in meinem Lebensweg gestolpert bin, die mir das Leben schwer gemacht haben. Der wiegt auch was. Den stelle ich darauf. Ist nicht so groß sichtbar, aber er fällt nicht gleich um. Da ist der Sand drin, der in meinem Getriebe sich befindet und der meinen Alltag schwer macht. Meine Rückenschmerzen, meine geistlichen Probleme, meine körperlichen Probleme, meine Vergangenheit. Da ist so das Holz drin, die Stöckchen, die Dinge, wo ich knorrig bin, wo ich alt und schrullig bin ja immerhin bald 50. Da ist aber auch Papier drin, meine Lebensgeschichte, meine Erlebnisse, meine Tagebücher, all das, was ich selbst erfahren habe. Mein Tipp für Ihren Glauben: Blasen Sie den nicht einfach auf, heiße Luft hinein, sondern tun Sie die Dinge hinein, die Ihr Leben ausmachen, damit das Ihr Glaube wird. Den können Sie nicht in jede beliebige Form pressen, dass er sich anpasst, sondern der hat Kontur. Das sind Sie. Ja, das bin ich. Ihrer sehe vielleicht ein bisschen anders aus, gelb oder blau oder grün, in einer anderen Form. Seien Sie Sie selbst, seien Sie authentisch, wie es so schön heißt. Stehen Sie zu Ihrer Vergangenheit und lassen Sie andere daran Anteil haben. Wenn ich mitbekomme, was in Ihrem Leben sich ereignet hat, was Gott in Ihrem Leben bewegt hat, gemacht hat, verändert hat, dann stärkt das auch meinen Glauben. So ein kleiner Glaubensballon, der ist stabil. Und selbst wenn dort mal ein Loch hineinkommt durch eine Lebenskrise, bleibt er im Wesentlichen so bestehen. Da entweicht nichts. Der ist fest. Darauf können Sie bauen, darauf können Sie sich draufstellen. Auf diesen Glauben können Sie bauen. So ein kleiner Glaubensballon, der kann Ihr Leben stabil machen. Der große Glaube, der ist es nicht, der uns hilft, sondern der feste Glaube, der ist es, der uns hilft. Ein Wort, Altes Testament, Jesaja: Wer festen Herzens ist, den bewahrst du, Gott, Frieden. Denn er verlässt sich auf dich. Wer festen Herzens ist, den bewahrst du, Gott, Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Ja, Wunder, die sich ereignen in heutiger Zeit, sie geben uns Zuversicht, sie stärken unseren Glauben. Denken Sie nochmal an die Lesung. Wir erkennen, Gott ist viel größer als unser Verstand. Gott kann Dinge ändern, die wir längst abgeschrieben haben. Das gibt uns Hoffnung auf einen Morgen, ganz egal, wie es heute geht. Denn es gibt uns Gewissheit, bei Gott ist alles möglich. Darum sollten wir aneinander Anteil nehmen, uns austauschen. Darum gibt es Hauskreise, Jugendkreise, Gebetskreise, damit wir uns persönlich begegnen und einer dem anderen berichtet, was sich in seinem Leben ereignet, was Gott in dem Leben des anderen tut und bewirkt und leistet. Auch das können Sie nachher drüben im Gemeindehaus bei Kaffee, Tee und Plätzchen einander mal erzählen, was hat Gott in Ihrem Leben denn so getan? Wo haben Sie Gott kennengelernt? Hören Sie einfach mal. Hören Sie zu, was bei anderen Menschen sich ereignet hat. Und so war es mir wichtig, auch wenn ich mit dem Manuel Becker eigentlich gar nichts zu tun habe. Er hat vor einigen Wochen hier kurz von seinem Asien-Einsatz berichtet. Es war mir wichtig zu hören, was er erlebt hat in seiner Zeit dort drüben. Asien, Missionseinsatz, was Gott dort getan hat. Ich kenne keinen der beteiligten Personen und doch habe ich gesehen, Gott ermöglicht auch dort Dinge. Erlebnisse anderer mit Gott, es müssen keine Wunder und keine Heilungsgeschichten sein, sie stärken auch meinen Glauben. Und das sind teilweise ganz alltägliche Dinge. Wir waren im Sommer, meine Familie und ich, in den USA im Urlaub. Wir versuchen das immer, wenn wir woanders sind, auch mal dort in den Gottesdienst zu gehen. So sind wir dort in einen amerikanischen Gottesdienst gegangen. Und auch dort ging es um das Thema Glauben. Im Amerikanischen heißt es dann so, I believe in God. I believe in God. Das geht einem Amerikaner wesentlich schneller so über die Zunge. In Deutschland sagt man das nicht, ich glaube an Gott. Wer das sagt, der hat sich eigentlich schon geoutet. Da sagen wir oder denken wir, wenn wir das hören, das ist ein Kirchgänger, das ist ein Christ. Wer hier sagt, ich glaube an Gott, das ist ein Christ. In Amerika ist das ein bisschen anders, da kann man das schneller mal so sagen. I believe in God. Das ist okay. Der Prediger, der dort diesem Gottesdienst hielt, der fragte dann, do you believe in God? Or are you a disciple? Da war ich mit meinem Englisch schon mal am Ende, fragend nach rechts zu meiner Frau geguckt, Disciple, schon mal gehört? Wussten wir nicht. Da haben wir dann lange drüber nachgedacht, dann wieder zurück im Hotelzimmer geguckt, Lexikon, das liegt zu Hause, nicht dabei gehabt. Was heißt Disciple? Do you believe in God? Oder are you a disciple? Wir haben es dann irgendwie rausgekriegt in der Predigt, das war schon was anderes, ein Disciple zu sein. Wir haben in dieser Predigt und auch am Nachmittag, uns hat also einer aus der Gemeinde dann eingeladen, zu sich nach Hause zum Lunch. Wir haben in diesen 3-4 Stunden, sonntags von 11 bis nachmittags um 3, viele, viele Dinge gehört, die Gott in dieser Gemeinde und bei dieser Person, wo wir zu Gast waren, ermöglicht hat. Dinge, die absolut unglaublich waren. Gott hat hier Wunder getan. Das war nicht nur Heilung, das waren so ganz alltägliche Dinge. Es hat meinen Glauben gestärkt. Ja, inzwischen weiß ich, was es heißt. Disciple, wissen Sie es? Jünger. Glaubst du am Gott oder bist du Jesu Jünger? Folgst du ihm nach? Das wäre so die Aussage. Glaubst du an Gott? Klar. Folgst du ihm nach? Nee. Geht. Kann man machen. Glaubst du an Gott? Ja. Folgst du ihm auch nach? Ja. Das ist das, was unseren Glauben festigen kann. Ich stelle mich in die Nachfolge Jesu, wie es so glaubensmäßig heißt. Ich richte mein Leben danach aus und ich verhalte mich mehr und mehr so, wie Gott es möchte. Ich werde Nachfolger Jesu, sein Jünger, Disciple. Das festigt unseren Glauben. Das ist ein anderes Glaubensbekenntnis. Hat auch 3 Ja's. Ups, jetzt habe ich ausgemacht. Ist noch da. Auch 3 Ja's. Ja, Jesus ist Gottes Sohn. Ja, ich sage Ja zu seiner Lehre. Ich sage Ja dazu, er hat einen Plan, eine Idee für mein eigenes Leben. Und ich sage Ja, ich will mit ihm diesen Plan umsetzen. Ich will ihm nachfolgen. Ich will mit ihm an meiner Seite durch meinen Lebensweg gehen. Dieses Glaubensbekenntnis nehmen Sie vielleicht mit. Ich weiß, es ist schwer, alles zu behalten. Vielleicht denken Sie einfach dran. Luftballon. 3 Ja's. Ja, Gott. Ja, Jesus, du als Person bist Gottes Sohn. Ja, du hast einen Plan für mich persönlich. Und ja, ich möchte mit dir diesen Lebensweg gehen. Ich möchte dir nachfolgen. Amen.